Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal. Die Abschaffung der Reisevisa für rumänische Staatsbürger in die Vereinigten Staaten wird am Freitag offiziell in Washington verkündet. Dabei werden auch die technischen Details sowie der genaue Termin der tatsächlichen Inkraftsetzung des Visa-Waiver-Programms bekannt gegeben. Rumänien wird damit das 43. Land, das an diesem US-Programm teilnimmt. Laut dem rumänischen Botschafter in Washington, Andrei Muraru, müssen Rumänen, die zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken in die USA reisen, künftig nicht mehr beim US-Konsulat in Bukarest vorsprechen und auch keine Visagebühr mehr zahlen. Stattdessen benötigen sie lediglich eine elektronische Genehmigung. Interessierte können jedoch weiterhin reguläre US-Visa beantragen, die den Vorteil haben, 10 Jahre gültig zu sein, wobei die Aufenthaltsdauer pro Reise maximal 6 Monate beträgt. Studien- und Arbeitsvisa für die USA bleiben unverändert notwendig. Die Europäische Kommission hat offiziell den Betrag von 1,12 Milliarden Euro an Rumänien erstattet, so die zuständige Behörde in Bukarest. Das Geld stammt aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft und deckt die Mittel, die die Zahlstelle in den Monaten Oktober und November des vergangenen Jahres aus dem Haushalt genutzt hat. Diese Mittel wurden den Landwirten im Voraus zur Verfügung gestellt, damit sie bestimmte Zahlungen leisten konnten, einschließlich der Förderung landwirtschaftlicher Produkte. Etwa 2000 Menschen haben am Freitag vor dem Parlamentspalast in Bukarest gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 6. Dezember zur Annullierung der Präsidentschaftswahlen protestiert. Sie argumentierten, dass der Beschluss den Willen der Wähler verletze und forderten eine Wiederholung des Wahlprozesses. Die Proteste wurden vom ehemaligen unabhängigen Kandidaten Călin Georgescu, einem prorussischen Extremisten, organisiert, der die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte. Die Behörden erklärten den Protest für illegal. Zur Erinnerung, das Verfassungsgericht hatte die Wahl annulliert, nachdem der Nationale Verteidigungsrat hybride externe Eingriffe und nicht deklarierte Finanzierungen für Georgescus Wahlkampagne aufgedeckt hatte. Georgescu hat die Annullierung vor Gericht und beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angefochten. Die neue Regierungskoalition in Bukarest hat beschlossen, die Präsidentschaftswahl am 4. und 18. Mai durchzuführen. Der rumänische Premierminister Marcel Ciolacu hat am Freitag erklärt, die Regierung müsse den Haushalt für das laufende Jahr spätestens bis zum 27. Januar verabschieden. Er forderte die Minister auf, alle Berechnungen, einschließlich von Vorschlägen zur Reduzierung unnötiger Stellen in der Zentralverwaltung und den nachgeordneten Staatsunternehmen vorzulegen. Zuvor hat der Finanzminister Tancos Barna versichert, dass der Haushaltsentwurf für 2025 das mit der EU-Kommission vereinbarte Defizit von 7% der Wirtschaftsleistung einhalten werde. Für 2025 prognostizierte er ein Wirtschaftswachstum von 2,5% und eine Inflation von 5%. Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Stéphane Séjourné, hat während eines zweitägigen Besuches in Bukarest versprochen, die industrielle Entwicklung Rumäniens zu unterstützen und die strategische Bedeutung dieser Branche hervorgehoben. In diesem Zusammenhang besuchte er das rumänische Unternehmen Prime Batteries Technology, das hochmoderne Lithium-Ionen-Akkus und maßgeschneiderte Energiespeichersysteme herstellt. Zudem besuchte er das Nationale Institut für Luft- und Raumfahrtforschung und Entwicklung, das führende Forschungszentrum des Landes im Bereich der Luft- und Raumfahrtwissenschaften. Soweit unsere Meldungen.
Sie hören das Funkjournal von Radio Rumänien International. Der Haushaltsentwurf 2025 wird die Defizitgrenze von 7% des Bruttoinlandsproduktes einhalten. Ohne neue Steuererhöhungen, so Finanzminister Táncsors Barna. Einzelheiten dazu erfahren Sie aus dem Beitrag von Mihai Pelin. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Nach Angaben des Finanzministeriums wird Rumänien das Jahr 2024 mit einem Defizit von 8,6% abschließen. Experten weisen darauf hin, dass dies enorm ist und zu den höchsten in der Europäischen Union gehört. Das Wirtschaftswachstum sei nicht robust, da es auf großen internen und externen Ungleichgewichten beruhe, und die Regierung müsse versuchen, die Ausgaben streng unter Kontrolle zu halten, heißt es weiter. Das Defizit muss in diesem Jahr gesenkt werden, was eine echte Herausforderung darstellt, so Finanzminister Táncsors Barna. Er präzisierte, dass das Ziel für 2025 die Sparsamkeit im Umgang mit öffentlichen Geldern sei, da 2024 für Rumänien in jeder Hinsicht ein schwieriges Jahr gewesen sei. Táncsors Barna: Es war ein Wahljahr mit vielen Wahlen. Es war ein Jahr, in dem die Renten neu berechnet, die Gehälter in mehreren Bereichen erhöht und Investitionen mit noch nie dagewesenen Beträgen unterstützt wurden. Und ich glaube, dass dies das wichtigste Element des Haushalts 2024 ist, auch wenn das Jahr mit einem Defizit von 8,6% endet. Das Jahr 2025 wird ein Defizit von 7% bedeuten, und es ist in der Tat eine Herausforderung, dass wir unter den Bedingungen, unter denen wir die für Investitionen vorgesehenen Beträge beibehalten wollen, die Gehälter auf dem Niveau von November und die Renten auf dem Niveau von November 2024 zahlen müssen. Wir müssen das Bildungssystem, das Gesundheitssystem, alle öffentlichen Einrichtungen unterstützen, um dieses Defizit auszugleichen. Aber gleichzeitig muss es auch das Jahr sein, in dem wir beginnen, diesen flexiblen Staat zu schaffen, der keine Steuern erhebt, um fettleibig zu werden und noch mehr einzustellen und die gleichen Dienstleistungen mit einer größeren Zahl von Mitarbeitern zu erbringen, mit sehr hohen Kosten. Táncsors Barna erinnerte daran, dass Rumänien im Jahr 2024 eine 7-jährige Verpflichtung mit der Europäischen Kommission eingegangen ist und am Ende des Zeitraums ein Defizit von 3% erreichen muss. Er sagte auch, dass die Behörden bei der Aufstellung des Staatshaushalts für 2025 weder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer noch eine Änderung der Lohnsteuer in Betracht ziehen. Der Minister erwähnte, dass der Haushaltsentwurf der Regierungskoalition bis zum 27. Januar vorgelegt und vom Parlament in der ersten Februarwoche verabschiedet werden soll. Wir erinnern daran, dass die von dem Sozialdemokraten Marcel Ciolacu geführte Regierung kürzlich eine Dringlichkeitsverordnung über einige steuerliche Haushaltsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Ausgaben verabschiedet hat, um den Gesamthaushalt für 2025 zu untermauern. Die Maßnahmen haben die Unzufriedenheit des Privatsektors hervorgerufen, der sich über die Unberechenbarkeit der Gesetzgebung und die Änderung der Steuergesetze von einem Tag auf den anderen beschwert. Die Gewerkschaften wiederum weisen darauf hin, dass es in nächster Zeit zu Protesten kommen wird, und haben die Ombudsfrau gebeten, den Artikel, der das Einfrieren der Rentenindexierung vorsieht, vor dem Verfassungsgericht anzufechten. Die Verordnung, die am 1. Januar in Kraft tritt, sieht auch ein Einfrieren der Gehälter, die Abschaffung einiger steuerlicher Anreize und die Einschränkung bestimmter Leistungen vor.
Im Funkjournal von Radio Rumänien International geht es weiter mit dem zweiten Hintergrundbericht. Stéphane Séjourné, der für Wohlstand und Industriestrategie zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, befindet sich derzeit auf einen Besuch in Rumänien. Er sandte wichtige Signale an die rumänische Industrie. Daniela Budu hat die Einzelheiten zusammengefasst. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Berichts. Bei seinem Besuch in Rumänien im Rahmen einer Europareise sicherte der hochrangige EU-Beamte die Unterstützung wichtiger Sektoren der heimischen Industrie zu, von der Batterieproduktion bis zum Stahl. Er kündigte an, dass die Europäische Kommission im nächsten Monat einen Strategieplan veröffentlichen wird, der den rechtlichen Rahmen für die Reindustrialisierung vereinfachen und den gesamten Batteriesektor abdecken wird, einschließlich der Dekarbonisierung und der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister Bogdan Ivan besuchte Séjourné die rumänische Fabrik Prime Batteries Technology, die hochmoderne Lithium-Ionen-Batterien und maßgeschneiderte Energiespeichersysteme herstellt. Der europäische Beamte traf mit den Behörden in Bukarest zusammen und besuchte auch das Nationale Institut für Luft- und Raumfahrtforschung und Entwicklung. In diesem Zusammenhang sagte er, dass Rumänien eines der am stärksten industrialisierten Länder Europas sei und dass er die Fortsetzung dieses Prozesses unterstützen werde. Wir brauchen Rumänien in diesen Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit und der Reindustrialisierung, sagte er. Minister Bogdan Ivan betonte seinerseits die Bedeutung dieses Besuchs als klare Botschaft, dass die EU Rumänien dabei unterstützt, ein wichtiger Akteur in den neuen Industrien zu werden.
Că vorbim despre dezvoltarea industrială a Europei și reducerea dependenței față de
Wenn wir über die industrielle Entwicklung Europas und die Verringerung der Abhängigkeit von anderen Kontinenten sprechen, geht es darum, die Ressourcen, die wir hier haben, optimal zu nutzen. Und Rumänien verfügt über enorme Ressourcen an kritischen Materialien. Das Land hat auch eine äußerst wichtige geostrategische Position. Der Minister fügte hinzu, dass der Schwerpunkt auf komplementären Projekten zwischen den EU-Mitgliedstaaten liegen wird, um einen internen Wettbewerb zu vermeiden und die nationalen Ziele mit der europäischen Vision in Einklang zu bringen. Experten erwarten, dass sich der Wert des globalen Batteriemarktes in den kommenden Jahren verdoppelt, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien, die als die effizientesten Energiespeicherlösungen für die Automobil- und Energiebranche gelten. Um die Abhängigkeit von außereuropäischen Lieferanten zu verringern, strebt die Europäische Union an, nach China der zweitgrößte Batterieproduzent der Welt zu werden. Was die rumänische Stahlindustrie betrifft, so sagte Stéphane Séjourné, dass sie ein Schlüsselsektor für Batterien, Autos und Windenergie sei und bei seinem nächsten Besuch in Bukarest ein vorrangiges Thema sein werde.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Die rumänische Revolution von 1848 war Teil der Europäischen Revolution desselben Jahres und Ausdruck des Prozesses der Behauptung der rumänischen Nation und des nationalen Bewusstseins. Die Leibeigenschaft in den rumänischen Ländern bestand während des ganzen Zeitraums der Existenz der rumänischen Fürstentümer. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Ion Buican. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Leibeigenschaft ist ein Status der Knechtschaft, der mit Leibeigenschaft und Sklaverei Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede aufweist. Für die Roma war die Sklaverei die vorherrschende Situation. Sie waren Eigentum ihres Herrn, der das Recht hatte, über sie wie über jedes andere Eigentum zu verfügen, sowie das Recht auf Entschädigung, wenn sie ihres Eigentums beraubt wurden. Im Strafgesetzbuch der Walachei von 1818 hieß es, ich zitiere, alle Zigeuner sind geborene Sklaven und Zigeuner ohne Herrn sind Eigentum des Staates. Zitat zu Ende. Der Ursprung der ersten Roma als Indianer ist dank ihrer Sprachen bekannt, nicht aber der Ursprung der Versklavung der Roma im rumänischen Fürstentum. Das Nationalmuseum für rumänische Geschichte, kurz NER, verfügt über Dokumente, die die Befreiung der Roma aus der Sklaverei belegen. Eines der wichtigsten Dokumente ist die Urkunde über die Befreiung von der Sklaverei im Namen von Matei Oprea. Wir sprachen mit Andrea Stefan, Museografin im Geschichtsmuseum, über das Dokument und seine Bedeutung im historischen Kontext der damaligen Zeit. Die Urkunde über die Befreiung von der Leibeigenschaft im Namen von Matei Oprea ist ein Dokument in den Sammlungen des Nationalmuseums für rumänische Geschichte, das von einer Episode in einem längeren historischen Prozess zeugt, der die rumänischen Fürstentümer, die Walachei und die Moldau im 19. Jahrhundert betraf und sich zwischen dem 4. und 5. Jahrzehnt abspielte. Es geht um die Reformen, die zur Befreiung der rumänischen Leibeigenen führten. Die Versklavung der Roma-Bevölkerung in den beiden Fürstentümern ist ein Phänomen, das bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts das wichtigste und akuteste soziale Problem darstellte, das die beiden Fürstentümer zu lösen hatten. Andrea Stefan erzählt uns vom revolutionären Geist des Jahres 1848, der von der europäischen Politik und Kultur jener Zeit beeinflusst war, und zitiert die Passage über die Befreiung aus dem Programm, das im Juni 1848 von der revolutionären Bewegung in der Walachei verabschiedet wurde. Der Proklamation von Islas.
Eliberarea robilor figurează deja în documentul prin care aceștia își fac cunoscut programul.
Die Befreiung der Leibeigenen kommt bereits in dem Dokument vor, in dem sie ihr Programm bekannt machten, nämlich in der Proklamation von Islas, die am 21. Juni veröffentlicht wurde. Die Formulierung spiegelt die tiefe Scham wider, die diese jungen, im Westen ausgebildeten Intellektuellen, die Erben der Werte der Aufklärung, bei dem Gedanken empfanden, dass eine so veraltete und vor allem völlig unmenschliche soziale Praxis in ihrem Land aufrechterhalten wurde. Ich zitiere daher eine Passage aus dem Text der Islas-Proklamation. Das rumänische Volk verzichtet auf die Unmenschlichkeit und Schande der Sklavenhaltung und erklärt die Freiheit der Zigeuner zur Freiheit von Privatpersonen. Zitat zu Ende. Andrea Stefan gibt uns weitere Details sowohl über die Haltung und die Bemühungen der Revolutionäre von 1848 als auch über die damalige Verantwortung der Kommission für die Befreiung der Sklaven.
Trebuie însă să ținem cont, pe de o parte, de presiunea care plana asupra lor.
Wir müssen jedoch einerseits den Druck berücksichtigen, der auf ihnen lastete, und die Notwendigkeit, in den Augen der Bevölkerung so annehmbar und daher gemäßigt wie möglich zu erscheinen. Andererseits muss man bedenken, dass diese jungen Leute, die in Frankreich ausgebildet wurden, alle aus der sozialen Elite stammten, der sozialen Elite, die oft Grundbesitzer waren und ein beträchtliches Einkommen aus der kostenlosen Arbeit der Leibeigenen bezogen. Nur 5 Tage nach der Proklamation von Islas, am 26. Juni, wurde das Gremium geschaffen, mit dem diese wichtige Sozialreform umgesetzt werden sollte, die Kommission für die Befreiung der Leibeigenen. Diese Kommission hatte 2 Aufgaben, die Ausstellung von Befreiungsurkunden und die Ausstellung von Entschädigungsscheinen. Andrea Stefan gibt uns folgende Details über die Urkunde zur Befreiung von der Leibeigenschaft im Namen von Oprea Matei.
Este un formular tipizat.
Es handelt sich um ein maschinengeschriebenes Formular, gedruckt im Übergangsalphabet, das heißt geschrieben in einer Mischung aus kyrillischen und lateinischen Buchstaben. In diesem Fall ist es die Urkunde Nummer 19276. Matei Oprea war 10 Jahre alt, als er die Urkunde erhielt. Er befand sich im Besitz von Ion Ghica. Ion Ghica war auch ein Teilnehmer der Revolution von 1848 und ein Kämpfer für die Befreiung der Leibeigenen. Andrea Stefan vermittelt uns auch einen Überblick über den Moment von 1848 aus der Perspektive der Befreiung von der Sklaverei in den rumänischen Fürstentümern.
Momentul 1848 este un pas înapoi în cadrul procesului de emancipare al romilor.
Der Moment von 1848 ist ein Rückschritt im Prozess der Emanzipation der Roma. Die von der provisorischen Regierung verabschiedeten Gesetze sind vergänglich und verlieren ihre Gültigkeit, wenn die Regierung selbst ihre Tätigkeit einstellt. Schließlich teilte Andrea Stefan einige Ansichten über die Auswirkungen dieser Gesetze von 1848 bis heute.
Felul în care robia a afectat comunitatea romă este unul extrem de complex, profund.
Die Art und Weise, wie sich die Sklaverei auf die Roma-Gemeinschaft ausgewirkt hat, ist äußerst komplex und tiefgreifend, mit kurzfristigen Auswirkungen, die unmittelbar nach der Befreiung zu spüren waren. Aber sie hatte auch lang anhaltende Auswirkungen, die wir sicherlich zur Zeit der sehr hohen Spannungen des Zweiten Weltkriegs, zur Zeit des Holocausts an der Roma-Gemeinschaft gespürt haben und die in der Tendenz der Marginalisierung der Roma-Gemeinschaft zu spüren sind, die noch heute in der Gemeinschaft vorhanden ist.
Cred că te-am văzut pe stradă sau poate doar mi s-a părut. Acum te văd în orice fată, îndrăgostită și n-am vrut. Cred că te-am auzit la radio, nu știu, n-am prins de la început. Acum te aud în orice cântec, îndrăgostită și n-am vrut. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a dorut. Mi-a fost și fric și cald odată, de dragoste adevărată. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a durut. Mi-a fost și fric și cald odată, de dragoste adevărată. M-ai făcut să-mi dau seama ce-mi dorește sufletul. Să te aștept o viață, tu nu m-ai anunțat că vii. Nu știam cu o inimă de gheață, că a mea se va topi. Și acum ea bate mult prea tare, mi s-a întâmplat și n-am știut. De la o simplă întâlnire, îndrăgostire și n-am vrut. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a durut. Mi-a fost și fric și cald odată, de dragoste adevărată. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a durut. Mi-a fost și fric și cald odată, de dragoste adevărată. M-ai făcut să-mi dau seama ce-mi dorește sufletul. Am încercat să mă opun, dar n-am putut. Îndrăgostit, deși n-am vrut. Am încercat să mă opun, dar n-am putut.
Îndrăgostit, deși n-ai vrut. Ai încercat să te opui, dar n-ai putut. Îndrăgostit, și n-ai vrut. Ai încercat să te opui, dar n-ai putut.
Tu
Das globale Dorf.
Der Beginn des neuen Jahres rückt die Zukunft der Energieversorgung für ganz Europa erneut in den Fokus, nachdem kein russisches Gas mehr durch die Ukraine fließt. Für Kiew ist der Grund, warum es sich entschieden hat, das Transitabkommen nach dem 31. Dezember letzten Jahres nicht mehr zu verlängern, einfach. Die Ukraine will Moskau einer der wichtigsten Geldquellen entziehen, aus denen die Invasion finanziert wird. Stark abhängig von diesem Gas stieß Kiew auf Kritik der Slowakei und Ungarn, deren Premierminister gute Beziehungen zu Moskau haben. Sie betonten, dass die Entscheidung, den Transit russischen Erdgases durch die Ukraine zu stoppen, keine rein politische Geste sei, sondern eine äußerst kostspielige Maßnahme für die gesamte Europäische Union. Auf der anderen Seite warf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem slowakischen Premierminister vor, im Auftrag Russlands eine zweite Energiefront gegen die Ukraine zu eröffnen. Das Bild wird durch die Entscheidung des russischen Unternehmens Gazprom ergänzt, ab dem 1. Januar die Lieferung von Erdgas in die transnistrische Region der Republik Moldau einzustellen. Unter diesen Bedingungen liefert das Kraftwerk in Kuchurgan am linken Ufer des Dniestres unter der Kontrolle russlandfreundlicher Separatisten keinen Strom mehr an die restlichen Regionen der Moldau. Die geringe Strommenge, die noch erzeugt wird, entsteht durch die Nutzung von Kohle, die einst aus dem von Russland besetzten Donbass geliefert wurde. Die Vorräte dieser einzigartig geeigneten Kohle reichen nur noch für 1 bis 2 Monate und können nicht wieder aufgefüllt werden. Trotz der schweren Lage lehnt Transnistrien jedoch Hilfe aus Chișinău ab. Die moldauischen Behörden, die im Energiesektor den Notstand ausgerufen haben, konnten hingegen die Versorgung der Verbraucher mit Strom und Erdgas auf der rechten Seite des Dniestres relativ problemlos sicherstellen. Die von der Regierung veröffentlichten Daten zeigen, dass die Hälfte des benötigten Stroms aus Importen aus Rumänien gedeckt wurde, das glücklicherweise nach Schweden, Estland und Island das 4. unabhängigste Land in Bezug auf Importe aus Russland ist. Auf EU-Ebene zeigte der Krieg in der Ukraine jedoch sehr deutlich, wie abhängig viele von Energieimporten sind. Brüssel sah sich gezwungen, Lösungen zu finden, um die Situation zu ändern. Im Jahr 2021 machten die europäischen Importe aus Russland laut einem Eurostat-Bericht noch 62% aus, doch derzeit ist dieser Anteil erheblich gesunken, unterstützt durch die EU-Pläne für grüne Energie. Vor der größten energiepolitischen Herausforderung lernt Europa weiterhin, sich von der Abhängigkeit von Russland zu lösen. Wird es gelingen, die durch den Krieg in der Ukraine gefährdete Energiesicherheit zu gewährleisten, fragte Radio Rumänien Militäranalyst Radu Tudor.
Da, fără doar și poate. Și iarna trecută am avut parte de niște amenințări din partea Moscovei.
Ja, ohne jeden Zweifel. Auch im letzten Winter gab es Drohungen aus Moskau. Sogar Gazprom hat ein Video erstellt, in dem gezeigt wurde, wie Europa friert, wie die Europäer ohne russisches Gas bibbern, und wir haben alles gut überstanden. 30-40% der Gasreserven blieben überdies in den europäischen Speichern übrig. In Rumänien können wir den Winter total problemlos überstehen. Wir werden zwar punktuell auf einige Importe zurückgreifen, aber das ist keine Abhängigkeit. Wenn Europa sich jetzt von der toxischen Abhängigkeit von Russland lösen kann, wird dies für uns die beste Übung in Sachen Widerstandsfähigkeit sein und nicht zuletzt ein Beispiel für andere Bereiche. Denn wir haben uns daran gewöhnt, abhängig zu sein. Von China, weil die Arbeitskraft dort billiger ist und die Gewinne höher sind, von Indien, von Russland und so weiter. Das ist eine große Schwäche und wir müssen lernen, die eigenen Ressourcen zu nutzen und zumindest in strategischen Bereichen nicht mehr am Tropf ideologischer Gegner zu hängen. Die Energieresilienz Europas ist seit einigen Jahren eine Priorität, doch der Krieg in der Ukraine hat neue Ansätze und Anpassungen an den aktuellen geopolitischen Kontext erforderlich gemacht. Ein Großprojekt könnte in einer Kriegssituation zu einer großen Schwachstelle und sogar zu einer Waffe werden, die gegen ein Land und die Zivilbevölkerung eingesetzt werden kann, warnen Experten. Könnten in diesem Kontext kleine modulare Atomreaktoren nützlich werden?
Este din punctul meu de vedere o idee salvatoare și faptul că România e una din puținele state.
Aus meiner Sicht ist es eine rettende Idee, dass Rumänien eines der wenigen NATO-Länder und eines der wenigen Länder in Europa ist, das diese Technologie umsetzt. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Rumänien hat Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein Kernenergieprojekt begonnen, obwohl wir ein kommunistischer Staat waren, obwohl wir zum Warschauer Pakt gehörten. Wir haben mit Kanada gearbeitet, einem NATO-Land, und mit Ingenieuren aus Italien, einem anderen NATO-Land. So entstand das Kraftwerk in Cernavodă. Was die logische Fortsetzung und Weiterentwicklung dieser Entscheidung und des rumänischen Kernenergieprojekts wäre, das ist diese neue Technologie, die sich als rettend für die Resilienz des rumänischen Staates erweisen könnte, für die Unterstützung von Ländern wie der Republik Moldau, die durch äußerst schwierige Zeiten gehen und die Hilfe Rumäniens brauchen.
Care trec prin momente extrem de dificile și care au nevoie de ajutorul României.
Die Beschleunigung dieses Projekts würde Rumänien vollständige Energieunabhängigkeit bringen und, so Radu Tudor weiter, Rumänien zu einem Nettoexporteur von Energie in Europa machen.
Sie hören Radio Rumänien International.
In der heutigen Musikecke machen wir in der Mitte des Landes Halt, im Kreis Brasov, wo die Sängerin Liliana Onciojo geboren wurde. Sie wurde 1968 im Dorf Schirna, Kreis Brasov, geboren, einem Dorf am Fuße des Piatra Craiului Gebirges im Korridor Rucăr-Bran. Das kleine Dorf Schirna im Kreis Brasov, eine Hirtensiedlung, birgt viele Schätze aus dem Leben des rumänischen Dorfes. Schirna wurde 1729 urkundlich erwähnt und ist Teil der Gemeinde Fundata. Die Landschaften sind atemberaubend und können mit denen der Schweiz oder Österreichs verglichen werden. Hören wir nun ein erstes Lied mit dem Titel Eu sunt fată din Schirne.
Tot așa te chem și eu, la, 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 lume.
Liliana und Choyu hatte die ersten Auftritte im Alter von 5 Jahren bei Schulfesten in dem Dorf Schirna, wo sie das Gymnasium besuchte. Schon in jungen Jahren wurde sie als Solosängerin und Tänzerin in das Ensemble der Allgemeinen Schule von Schirna aufgenommen. Nach dem Abitur arbeitete sie mit dem Ensemble der Allgemeinen Schule von Schirna zusammen. Hören wir nun eine weitere Aufnahme, und zwar Dragi mis moiceni mei.
Și bine, la 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 la, să nu uite nici de mine, la 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 la.
Beschlossen die Eltern von Liliana und Choyu nach Moiciu de Jos zu ziehen, ein Dorf in der Nähe der berühmten Stadt Bran, nur wenige Kilometer von Schirna entfernt. Sie hätte gern das Musikgymnasium in Brasov besucht, aber ihre Mutter war damit nicht einverstanden, denn sie sagte ihr damals, dass dies kein richtiger Beruf sei. Mit der Zeit änderte sie ihre Meinung. Liliana besuchte dann die Fakultät für Rechnungswesen und Management Informatik an der Universität Gheorghe Bariciu in Brașov, wo sie sich als Wirtschaftswissenschaftlerin qualifizierte, ein Beruf, den sie noch heute ausübt. 1986 heiratete sie und hat nun eine wunderbare Familie. Ehemann und Töchter sind die Stütze in allem, was sie tut. In den folgenden Minuten bieten wir Ihnen ein sehr bekanntes Lied an, das von Liliana gesungen wurde. Mi-a dat Dumnezeu noroc.
Și mi-a dat glas a cânta, hai lume, draga mea, ca să stâmpări inima. Mie și cui mă ascultă? M-ai lăsat, Doamne, pe mine, ca să-mi fie drag oricine, să cânt codrul și izvorul, pe brațe să-mi leagă-n dorul, zi lume, că-n cântat, hai lume, draga mea, în cântec l-am adunat și cu drag eu l-am cântat. Lume, nu mă judeca, că am început a cânta, când cu drag nu-mi pare rău, ca să-mi stâmpăr dorul greu, zi lume, așa, și nu când fală să-mi fac, hai lume, draga mea, eu cânt că mi-e tare drag, zi lume că nu-i așa, dragostea și cântecul, hai lume, draga mea, ne țin tânăr sufletul, zi lume că nu-i așa.
2008, schrieb sich Liliana Onchoiu an der Volkskunstschule Tiberiu Brădiceanu in Brașov ein, wo sie drei Jahre lang Volksgesang studierte und sich zwei Jahre lang auf Volksgesang spezialisierte, bis sie 2013 ihre Lehrerin Gabriela Scheikanu kennenlernte, die sie ermutigte, weiterzugehen und ihre eigene Identität zu schaffen, indem sie ihre eigenen Lieder aus der schönen Region Brașov vortrug. Mit Hilfe von Professor George Benga sammelte sie die ersten Lieder, die mit dem Orchester unter der Leitung von Traian Kovrig aufgenommen wurden. Sie sammelte Volksmusik aus der Region Bran und schaffte es, ihr eigenes Repertoire mit Liedern aus diesem Teil des Landes zu schaffen. Hören wir nun weiter. N-am știut ce-i dragostea. Im Jahr 2012 lernte Liliana Onchoiu die Sängerin Maria Dan Păucean kennen, eine bekannte Sängerin aus der Region Albei, aus dem Secașelor-Tal, mit der sie eine wunderbare Zusammenarbeit begann. 8 Stücke sangen sie zusammen. Ende 2013 schloss sie die Aufnahme für ihr erstes Album ab, das 20 Lieder enthält, 12 Stücke aus der Region Bran und 8 Lieder mit Maria Dan Păucean. Das Album trägt den Titel Din Măieciu la Doștat, wobei moi chuder Ort ist, an dem sich Liliana und Choyo niedergelassen hat, und Dostadt der Ort, an dem Maria Dan Pouchan geboren wurde. Zusammen mit ihrer Kollegin hatte sie denkwürdige künstlerische Erfolge. Das Erscheinen der ersten CD, deren Veröffentlichung zum ersten Mal bei Radio Romania International in der Sendung Sidale Dale Noastre stattfand. Es folgten Konzerte und Zusammenarbeiten mit großen Sängern aus dem ganzen Land. Liliana Onchoiu bereitet jetzt mit ihren besten Freunden ein neues Material mit Liedern aus der Region Rucker-Bran vor. Am Ende unserer Rubrik laden wir Sie ein, das Lied Uite Zilele Cum Trec zu hören.
International.
Und zum Schluss hören Sie unsere Rubrik Rumänische Persönlichkeiten, heute über den berühmten Ingenieur Angel Salini. Angel Salini, geboren am 19. April 1854 in Scherbanești, war einer der bedeutendsten Ingenieure des 19. Jahrhunderts und ein wichtiger Vertreter der modernen Bau- und Ingenieurwissenschaften. Seine Arbeiten in den Bereichen Brückenbau, Eisenbahninfrastruktur und Hafenanlagen haben nicht nur in Rumänien, sondern weltweit Maßstäbe gesetzt. Salini gilt als Symbol für Innovation, Kreativität und technischen Fortschritt. Salini wuchs in einer Familie von Intellektuellen auf, die großen Wert auf Bildung legte. Sein Vater war Lehrer und diese Umgebung prägte seine Leidenschaft für Wissenschaft und Technik. Nach dem Besuch der Grundschule in Rumänien setzte er seine Ausbildung in Deutschland fort, wo er an der Technischen Hochschule in Charlottenburg studierte. Dort zeigte sich früh sein außergewöhnliches Talent für Mathematik und Ingenieurwissenschaften. Nach seinem Studium kehrte Salini nach Rumänien zurück und begann für die rumänische Eisenbahnverwaltung zu arbeiten. Zu dieser Zeit war der Eisenbahnbau ein zentraler Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Salini war von Anfang an bestrebt, neue Technologien und Methoden einzuführen, die den Bau von Eisenbahnen effizienter und sicherer machten. Sein erstes großes Projekt war die Konstruktion von Eisenbahnbrücken aus Metall, eine damals revolutionäre Idee. Er setzte auf die Verwendung von Stahl,
der leichter und widerstandsfähiger als die traditionellen Materialien waren. Diese Erneuerung führte zu bedeutenden Verbesserungen in der Infrastruktur und legte den Grundstein für weitere ambitionierte Projekte. Eines von Salinis größten Meisterwerken ist zweifellos die Brücke über die Donau bei Cernavodă, die zwischen 1890 und 1895 gebaut wurde. Diese Brücke, damals die längste in Europa und eine der längsten der Welt, war ein beeindruckendes Beispiel für Ingenieurskunst. Mit einer Länge von 4088 Metern und einem Hauptspann von 190 Metern stellte die Brücke eine technische Meisterleistung dar. Salini war nicht nur für die Konstruktion verantwortlich, sondern führte auch innovative Methoden ein, wie die Verwendung von Eisenbeton für die Fundamente. Dies war eine der ersten Anwendungen von Stahlbeton in großem Maßstab und trug erheblich zur Stabilität und Langlebigkeit der Struktur bei. Die Brücke wurde 1895 feierlich eröffnet und gilt bis heute als ein Symbol für die technischen Fortschritte Rumäniens. Nach dem Brückenbau spielte Salini eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der rumänischen Hafeninfrastruktur. Er leitete die Bauarbeiten für den Hafen von Constanța, der zu einem der wichtigsten Häfen am Schwarzen Meer wurde. Salini entwickelte ein modernes Entwässerungs- und Lagerungssystem, das den Umschlag von Waren erheblich erleichterte. Seine Vision, Rumänien zu einem zentralen Knotenpunkt für den internationalen Handel zu machen, trug wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bei. Salinis Errungenschaften blieben nicht unbemerkt. Er war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Akademien, darunter die Rumänische Akademie, deren Präsident er später wurde. Seine Arbeiten wurden auf internationalen Ausstellungen präsentiert, wo er zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Salini war nicht nur ein Ingenieur, sondern auch ein Pädagoge und Mentor für eine neue Generation von Ingenieuren, die von seinen Methoden und Innovationen inspiriert wurden. Angel Salini starb am 17. Juni 1925. Seine Projekte, insbesondere die Brücke bei Cernavodă, sind nicht nur technologische Wunderwerke, sondern auch Symbole für die moderne Ingenieurskunst. Seine Arbeiten haben gezeigt, wie Ingenieure durch Innovation und Mut zur Veränderung die Welt nachhaltig gestalten können. Seine Pionierarbeit im Bereich des Brückenbaus und der Verwendung von Stahlbeton hat weltweit Ingenieure inspiriert und Standards gesetzt.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rri.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510, verdanken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.